Siehe, ich komme bald, sagt der Herr, und die Frage, die an uns ergeht, bist du bereit? Und das ist auch das Thema unserer heutigen Predigt. Bist du bereit? Fragezeichen. Bist du bereit? Momentan sind wir hier in Bayern noch in der Urlaubszeit. Andere Länder, bei denen ist schon lange wieder Schule und alles losgegangen. Bayern, da läuft noch die Urlaubszeit. Manche sind weit weg geflogen in ferne Urlaubsländer. Manche fahren auch erst noch. Manche haben es noch vor sich. Und viele fahren mit dem Auto in den Urlaub. Viele buchen aber auch eine Fahrt mit der Bahn. Ist auch ganz praktisch. Oder man bucht heute einen Flug. Manchmal kriegt man den auch sehr günstig mit bei einer Fluggesellschaft. Doch ich möchte euch diesbezüglich mal fragen. Was denkt ihr, wenn wir uns gerade mal über das Reisen Gedanken machen? Wir könnten das auch über andere Dinge tun. Aber ich frage euch mal in Bezug auf das Reisen, ist da wohl jemand, der irgendwo ein Zimmer oder eine Fahrkarte bei der Bahn oder ein Ticket bei einer Fluggesellschaft bucht und sich dann auf diesen wichtigen Zeitpunkt nicht vorbereitet? Denkt ihr, so jemanden gibt es? Wenn der Reisetermin auch erst in 2 Monaten ist oder in 4 Wochen bevorsteht, so schreibt mir doch diesen Termin ganz dick in den Terminkalender. Und ja, da ist mein Urlaub, den möchte ich unbedingt wahrnehmen und da möchte ich hin und dieses Reiseziel. Man markiert diesen Termin im Terminkalender, packt seinen Koffer und begibt sich zu entsprechender Zeit auf den Bahnhof oder auf den Flugplatz und hält sich bereit. Zudem rechnet man natürlich fest damit, dass auch der Zug kommt, den man gebucht hat, oder das Flugzeug, und dass es zu entsprechender Zeit eintreffen wird. Die meisten Tickets sind ja heutzutage ohnehin so gelegt, dass man nicht viel Spielraum hat, sondern dass man eben diesen einen Zug nehmen muss, der dann kommt. Diesen einen EC oder dieses eine Flugzeug, diese eine Fluglinie. Dass man es zu jener Stunde oder an jenem Tag und zu jener bestimmten Uhrzeit wahrnehmen muss. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigte, da dachte ich, ist es nicht erstaunlich, dass sich die Menschen auf die irdischen Reisetermine und Ziele oder auch auf andere Termine so gründlich vorbereiten und fest davon ausgehen, dass alles ganz genau nach Plan stattfinden wird. Ja, auch wir Kinder Gottes bereiten uns auf irdische Termine und Ziele vor. Doch gerade wir als Kinder Gottes, wir stehen oftmals in Gefahr, im Gleichlauf dieser Welt zu gehen. Auf einmal in der Welt unterzutauchen. Oder in dieser Welt gefangen zu werden. Mit all den Dingen, die die Welt bietet. Und dabei vernachlässigen wir es so schnell. Es kann von einer Woche zur anderen ganz anders sein, dass wir eine viel größere Reise, als die Welt sie kennt, vor uns haben, nicht entsprechend wahrnehmen. Ja, und wir haben sogar die kostbarste Fahrkarte, das kostbarste Ticket, das es auf Erden gibt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wir haben eine Fahrkarte bzw. ein Ticket, das die Welt nicht kennt. Wir haben ein Ticket, mit dem wir direkt in den Himmel gelangen. Ja, es ist die Erlösung durch das kostbare Blut Jesu Christi, das viel kostbarer ist als die vielen Millionen Euros oder Dollars, die es hier in der Welt gibt, oder andere Währungen. Das viel kostbarer ist als alle Schätze dieser Welt. Das viel kostbarer ist als alles Silber und alles Gold in dieser Welt. Das viel kostbarer ist alles aller mögliche materialistische Kram, den wir fortwährend in Anspruch nehmen. Zudem haben wir eine ganz klare und präzise Zusage für diesen wichtigen Reisetermin in den Himmel. Ja, wirklich? Haben wir eine klare und präzise Zusage von Gott? Vielleicht horchen jetzt einige ein bisschen mehr auf und fragen sich, weiß der Reinhold mehr als wir? Gibt es eine neue Prophetie? Ich frage euch an der Stelle, wann wird der Reisetermin in den Himmel sein? Wann wird die Entrückung der Gläubigen stattfinden? Wann wird der Herr Jesus in den Wolken des Himmels erscheinen und die Seinen zu sich holen? Viele haben es schon berechnet, sind aber in die Irre gegangen. Es gibt nicht wenige, welche bereits diesen Tag und diese Stunde voraussagen wollten. Nun, ich kann euch beruhigen. Ich sage euch nicht den Tag und die Stunde. Und doch haben wir eine ganz konkrete Zusage für diesen wichtigen, für den wichtigsten Reisetermin unseres Lebens. Denn die Bibel, Gottes Wort, ist sehr konkret. Und was sagt uns Gottes Wort? Wann wird die Entrückung sein? Wann wird der Herr Jesus wiederkommen? Ich gebe euch die Antwort aus der Bibel. Es wird bald sein. Bald wird es geschehen. Das ist die Antwort. Und wir sollen uns bereithalten. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um einem jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Da heißt es in der aktuellen Frage, wie hier im Predigtthema, bist du bereit? Bist du bereit für diesen Zeitpunkt? Bist du bereit, diese Reise anzutreten? Aber der erste Punkt, der soll heißen, siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme bald. Das ist die feste und klare Aussage unseres Herrn Jesus Christus. Man hat schon vor 10 Jahren gesagt, es ist nur noch 5 Minuten vor 12. Auf diesem Bild haben wir noch 3 Minuten vor 12. Vielleicht ist es auch nur noch 1 Minute vor 12. Ich denke eher, dass es nur noch 1 Minute ist. Eine ganz kleine Weile, dann wird der Herr kommen. Wir wollen keinen konkreten Zeitpunkt für die Entrückung festlegen. Aber unser Herr sagt, siehe, ich komme bald. Und dann müssen wir uns darauf einstellen. Und 1. Korinther 15, Vers 52 sagt zusätzlich, dass die Entrückung plötzlich sein wird. Dass sie in einem Augenblick sein wird. Wir haben keine Chance mehr zu überlegen. Sie wird plötzlich da sein. In einem Augenblick. An anderer Stelle sagt der Herr Jesus, so wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder morgen. Markus 13, Vers 35. Auf das nicht, wenn er unversehens kommt, er euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Markus 13, 36 und 37. Der Herr Jesus hat uns nicht gesagt, ich werde am 8. September 2013 um 11 Uhr kommen. Ja, dann wäre er jetzt schon da. Jetzt haben wir schon 2 nach 11. Ich werde am 8. September 2013 um 11 Uhr kommen und die Gemeinde zu mir holen. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, siehe, ich komme bald. Es hätte schon sein können. Aber um 11 Uhr ist er nicht gekommen. Vielleicht kommt er um 12. Er sagt, sei wachsam. Schlaf nicht ein. Und hier ist es nicht so, dass der Herr uns nicht die körperliche Ruhe gönnen würde. Nein, wir dürfen auch schlafen bei Nacht. So ist es nicht. Aber wir sollen nicht geistlich einschlafen. Schlaf nicht ein. Wache auf, der du schläfst, sagt uns Gottes Wort. Vielleicht gerade auch aus dem Sündenschlaf, in dem wir oft uns so wohlfühlen. Mache auf, der du schläfst. Und wenn wir gerade in die derzeitigen Weltereignisse und Geschehnisse hineinsehen, wenn man da ein bisschen wachsam ist, dann erkennt man, wie nah die Zeit ist. Man erkennt es einfach. Wir kennen das anhand der Bedeutung des Volkes Israel. Sicherlich beschäftigen sich einige sehr mit Israel. Und auch den immer schneller werdenden Intervallen von Erdbeben, Überschwemmungen, aber auch Hitzekatastrophen und anderen Katastrophen, auch von Kriegen und Kriegsgeschrei, wenn man da nur mal in den Nahen Osten schaut, enorm, was sich da bewegt in diesen ganzen arabischen Revolutionen. Allein wenn man jetzt dieses Problem mit Syrien sich da damit auseinandersetzt. Es spielt sich so vieles vor unseren Augen ab, was die Bibel genau vorausgesagt hat. Oder sieht ihr mal immer wieder die Entwicklung unserer Gesellschaft an. Das müssen wir uns vor Augen halten. Allein mal die Wahlplakate, schau dir mal die Wahlplakate an. Muss ja froh sein, wenn überhaupt noch zwischendrin ab und zu mal ein seriöses Plakat erscheint. Was da alles an Ekel und Unmoral und unwürdigem Umgehen mit unserem Land proklamiert wird. Das hätte man sich vor 20, 30 Jahren überhaupt noch nicht erdreistet, solche Dinge. Das ist eine Schande, eine Unmoral, die auch in der Politik vorangeht. Ein Abfall ohnegleichen. Oder auch den Erlass von Gesetzen, worüber wir uns in letzter Zeit schon mehr ausgetauscht haben. Man erschrickt, wie schnell das alles vonstatten geht. Vor 10 oder 20 Jahren noch undenkbar. Auch dass man die ganze Familienpolitik umkonstruktieren will. Der Staat will in alles Eingriff bekommen. Das ist ganz sichtbar, dass der Staat über alles die Hand haben will. Also wir sehen, wie rasant der Abfall von Gott zunimmt. Und wir sehen zugleich, wie sich das antichristliche System immer mehr entwickelt. Auch ganz deutlich am Europaparlament. Weltweite Vernetzung auch. Internet, das wissen wir auch eine große Gefahr. Die technischen Möglichkeiten, von denen man vor Jahren noch nichts geahnt hat. Heute geht alles über World Wide Web. Zudem wird der Mensch in diesem System immer mehr gläsern. Das alles müsste uns eigentlich verstärkt wachrütteln, wo wir stehen. Und wie auch der Antichrist eines Tages diese ganzen Systeme benutzen wird. Alles der Nährboden. So lasset uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein, sagt die Bibel. 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Die Welt, die mag sich mit all den Dingen einlassen, mit der ganzen Ausschweifung, mit der ganzen Unmoral, mit den ganzen Festen und Feiern, die auch jetzt wieder gerade im Herbst und Oktober stattfinden, auch hier in München. Essen, trinken, Spaß, Vergnügen, berauschen, in Habsucht schwelgen, nie genug bekommen, auch dem Erfolg und der Karriere hinterherrennen. Doch du, Kind Gottes, sei wachsam. Du, Kind Gottes, wende dich, sei bereit auf die Begegnung mit dem Herrn, deinem Gott. Er steht vor der Tür und klopft schon an. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeglichen zu vergelten. Und hier sind die Gläubigen gemeint, wie sein Werk sein wird. Unser Herr kommt bald. Er kommt bald in den Wolken des Himmels, um seine Braut, die Gemeinde, zu sich nach Hause zu holen. Der Bräutigam kommt der Braut entgegen und die Braut wird dem Bräutigam entgegengerückt. Sein Kommen ist näher als je zuvor. Und da gibt es heutzutage so viele Menschen, die darüber spotten und sagen, wie wir es auch vorhin in 2. Petrus 3 gelesen haben. Warum haben die Gläubigen so eine Hoffnung? Warum gehen sie in den Gottesdienst? Warum halten sie so an der Bibel fest? Warum sagen sie immer, Jesus wird wiederkommen und Jesus gibt es? Wäre es wahr, dann wäre er doch schon längst aufgetreten. Das ist ja lachhaft. Jetzt warten sie schon 2000 Jahre, die Christen. Und da spottet man darüber. Wenn er wiederkommen würde, dann wäre er schon längst gekommen. Genau wie es Petrus sagt, wobei ihr vor allem das wissen müsst, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden. Und es werden noch mehr kommen in den nächsten Jahren, machen wir uns darauf gefasst. Wenn wir noch Jahre hier sind, das ist die andere Frage. Es werden Spötter kommen, die in ihrer Spötterei nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, vielleicht sind sogar ganz fromme Leute, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es vom Anfang an der Schöpfung war. Heute findet man auch immer weniger Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Kaum Ehrfurcht vor seiner Schöpfung. Auch keine Furcht vor dem Leben. Auch wenn man so vielen Leuten redet, keine Furcht vor dem Tod, keine Furcht überhaupt vor der Ewigkeit. Und wie kaltblütig manche Menschen auf der Straße Gott abweisen, das hat mich auch diese Woche wieder erschüttert, wo wir ein paar Einladungen für den Gottesdienst weitergegeben haben. Einfach so kaltblütig, das Ablehnen, dieses Liebesangebot Gottes. Nö, brauche ich nicht mehr. Und mit Gott habe ich abgeschlossen. Das ist erschütternd. Und da streckt Gott immer wieder seine Hand entgegen mit einer Einladung oder mit einem Gespräch. Oder dass es im ganzen Land die Bibel gibt. Oder dass sogar Kirchenglocken läuten, wo man ein bisschen was im Christsein mitbekommt. Und dann lehnt man ab, man lehnt ab. Gott abweisen, das ist erschütternd. Nun, der Mensch, der kann zwar denken, was er will. Und er hat auch die Freiheit, die kriegt er von Gott, ja? Und er kann auch die Ewigkeit verdrängen, ja, das kann er auch. Er hat die Möglichkeit. Doch ich frage euch, ändert das etwas in Gottes Verheißungen? Nein, ändert gar nichts. Auch vor der Sündflut waren nur 8 Menschen bereit, Das hat die Sündflut nicht aufgehalten. Die Sündflut ist gekommen. Und der Herr sagt, siehe, ich komme bald. Und wenn nur einer gerettet wird, dann ist eben nur einer, aber der Herr wird kommen. Und wenn er das sagt, dann wird es auch eintreffen. Der Fahrplan steht. Und der Zug, der uns in den Himmel abholt, wird kommen, das ist sicher. Die Bibel lässt uns nicht im Unklaren. Die baldige Wiederkunft unseres Herrn Jesus, das ist übrigens auch ein fortwährender Bestandteil des lebendigen Christseins. Wenn wir uns nicht bereit machen sollten und wenn wir nicht wachsam sein sollten, dann könnten wir alle möglichen hinterhergehen. Aber Gott will, dass wir beständig dranbleiben, und wenn er auch dein ganzes Leben nicht kommen würde, so bist du nie umsonst dran geblieben. Der Herr wird es dir eines Tages reichlich belohnen, wenn er dann tatsächlich kommt und du aus dem Grabe auferstehen wirst. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des lebendigen Christseins. Mit jedem Gottesdienst, mit jeder Bibelstunde, mit jedem Tag, wo du in die stille Zeit gehst, bereitest du dich vor auf die Wiederkunft des Herrn. Und bereits in Offenbarung Kapitel 1, in Vers 3, spricht der Herr Jesus vom Himmel herab. Selig, wer liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Und wenn wir wissen, vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, das sind gerade mal jetzt 2 Tage vorbeigegangen. Noch nicht mal 2 Tage, seit die Offenbarung geschrieben worden ist. Sie ist ca. 90 nach Christus geschrieben worden. Wir sehen dann in den Sendschreiben, dass der Herr Jesus seine Gemeinden zurechtweist, als im Anfang der Offenbarung, in den Sendschreiben. Und er zeigt seinen Gemeinden auf, wo es fehlt. Warum? Damit sie gerade bei seiner Wiederkunft ohne Tadel sind und damit sie auch entsprechenden Lohn empfangen können. So sagt der Herr zum Beispiel zur Gemeinde in Philadelphia und ganz sicher auch zu dir und zu mir, Offenbarung 3, Vers 11, wer es mal mit aufschlagen will, Offenbarung Kapitel 3, Offenbarung 3, Vers 11, sagt er da schon zur Gemeinde in Philadelphia, siehe, ich komme bald. Und dann sagt er, halte fest, was du hast, sagt er zur Gemeinde in Philadelphia, damit niemand deine Krone nehme. Der Herr hält eine Krone für dich im Himmel bereit oder einen Siegeskranz, reichliche Belohnung. Aber die kann auch abhanden kommen. Die gibt es nicht ganz automatisch. Bereit steht sie. Bereit gehalten wird sie für dich. Aber du kannst sie auch verlieren. Halte fest, was du hast. Geh nicht locker um mit dem Wort Gottes, mit dem, was du gelernt hast. In jedem Gottesdienst, in jeder Bibelstunde, in allem dem, was du erkannt hast aus dem Worte Gottes. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Oder wenn wir in Offenbarung 22 wieder zurückblättern, in Vers 7 lesen wir hier wiederum. Siehe, ich komme bald. Selig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen, wie Sprüche 3 sagt. Oder Offenbarung 22, Vers 10, denn die Zeit ist nahe. Und unser Vers der Predigt in Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und beinahe am Ende der Offenbarung, Vers 20, Kapitel 22, Vers 20, es spricht, der dieses bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, komm Herr Jesus, ist dann die Antwort. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn uns diese klaren Worte nicht ins Auge springen und uns zur Bereitschaft seiner Wiederkunft aufrufen, dann frage ich euch, was dann? Was dann? Wann sollen wir uns dann bereithalten? In Vers 17 heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Frage, wer ist der Geist und die Braut? Hier ist der Heilige Geist gemeint. der heute in den Gläubigen wohnt, auf Erden tätig ist. Und die Braut ist die Gemeinde. Und der Geist und die Braut, die freuen sich auf die Wiederkunft des Herrn. Jeder, der sich zum Herrn Jesus bekehrt hat und von Neuem geboren ist, wer durch das Blut Jesu erlöst und erkauft ist, der wird bei der Entrückung mit dabei sein. Doch wehe denen, welche es nicht für nötig hielten, sich zum Herrn Jesus zu bekehren. Ha, das hat noch lange Zeit, da kann ich noch lange zuwarten. Wehe denen, muss man sagen, die mit der Erlösung gespielt haben und am Ende solch ein großes Heil versäumen, das nicht wieder bringbar ist. Das geht nur jetzt, später nicht mehr. Und so möchten wir alle diejenigen aufrufen, die sich dieser Sache noch nicht sicher sind. Lass dich doch versöhnen mit Gott, was hält dich auf? Noch ist Zeit zur Umkehr, vielleicht ist heute der letzte Tag. Bekehr dich nicht wegen dem Pastor oder wegen der Gemeinde, sondern tu es für dich. Wenn du erkannt hast, was der Herr Jesus für dich im Kreuz getan hast. Noch ist Zeit, umzukehren. Noch ist Zeit, eine lebendige Beziehung mit dem Herrn Jesus zu beginnen. Heute noch ist es möglich, sich erretten zu lassen. Aber es ist nicht möglich, vor dem kommenden Zorngericht Gottes und vor der ewigen Verdammnis und den ewigen Qualen der Hölle zu entfliehen. Und die Zeit läuft ab. Darum bitten wir alle diejenigen, die sich ihres Heils nicht sicher sind, mache die Sache mit Jesus fest, tu es bald. Kehre um, tue Buße, ergib dich deinem Herrn oder diesem Herrn, der im Kreuz für dich gelitten und auch für deine Sünden bezahlt hat, wenn du es annimmst. Doch ich möchte auch diejenigen ansprechen, die bereits mit Gott versöhnt sind. Auch die möchte ich fragen. Ist es überhaupt euer inneres Anliegen? Ist es euer inneres Sehnen? Ist es euer inniglicher Wunsch, dass der Herr Jesus bald kommt? Bist du bereit? Muss auch mich fragen, bin ich bereit? Oder stecken wir manchmal so tief in irdischen Wünschen? Oder stecken wir manchmal so tief in irgendwelchen Sünden fest, dass man sich über das Kommen des Herrn gar nicht freuen kann? Das wäre ganz schlimm. Und wenn man diesen Zustand feststellt, dann muss man schauen, dass man wieder rauskommt. Ergreif die Hand deines Herrn und Gottes. Kannst du täglich beten und rufen? Komme bald, Herr Jesus. Oder denkst du in deinem Herzen, oh Herr, komm lieber noch nicht. Ich bin nur nicht bereit und habe keine Zeit für deine Wiederkunft. Ich möchte noch meine eigenen Lebensziele verwirklichen. Doch lieber Bruder oder liebe Schwester, wird diese deine Einstellung das Kommen des Herrn verhindern? Wenn du doch ohnehin weißt, er wird bald kommen. Und es wird plötzlich in einem Augenblick sein. Und da würde ganz bestimmt nicht vorher fragen, ob es dir oder mir dann genehm ist. Nein, er wird einfach plötzlich in einem Augenblick da sein. Das wird noch schneller und plötzlicher sein, als wie wenn ein Flugzeug landet oder ein ICE daher rast. Den sieht man wenigstens noch von Weitem. Aber das Kommen des Herrn wird noch viel schneller sein. Der Herr wird sofort in dem Luftraum, er wird kommen und wir werden sofort mit ihm entrückt werden und ihm in den Wolken des Himmels begegnen. In der Entrückung. Der Herr wird in den Wolken des Himmels erscheinen. Und wir werden ihm entgegengerückt werden. Und wir haben keine Chance, irgendwas zu verändern. Oder wer sich noch nicht bekehrt hat, der wird keine Chance mehr haben. Er wird einfach hier bleiben und der Verdammnis preisgegeben werden. Welch großes Vorrecht, wenn man weiß, man hat die Fahrkarte für den Himmel. Und noch ein größeres Vorrecht, wenn man innerlich auch dafür bereit ist, wenn man dem Herrn heute schon gehorcht und sich auf ihn ausrichtet. Aber wenn er da ist, dann gibt es kein Vorbereiten mehr, dann gibt es kein Überlegen mehr. Es wird einfach da sein. Ob wir auf ihn gewartet haben und ob wir uns vorbereitet haben oder nicht. Er wird einfach kommen und du wirst nicht mehr gefragt. Da gibt es keine Predigt mehr vorher. Da gibt es auch dann nichts mehr nachzuholen. Da ist die Zeit einfach abgelaufen, sie wird abgeschnitten, fertig. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich im Jahr 2006 abends vom Büchertisch gekommen bin, habe hier in der Gemeinde was abgeladen, bin dann vorgefahren an der Hohensteinstraße und wollte in die Limesstraße einbiegen. Und ich wollte gerade so langsam rausfahren und ich habe überhaupt nichts gesehen, weil da ein LKW stand und da kommt ein Auto dahergeschossen, ein größeres als ich hatte, und prallt voll auf mich drauf. So schnell konnte ich gar nicht schauen. Mich hat es nur noch so weggefegt, 90 Grad auf die Seite geschoben. Das Vorderrad und der Kotflügel war völlig eingedrückt. Mein damaliges Auto war total schaden. Es war plötzlich in einem Augenblick. Ich hatte keine Chance mehr auszuweichen. Durch Gottes Bewahrung wurde ich im Auto nicht zerquetscht. Kann ich heute noch dankbar sein dafür. Nur eine Sekunde weiter nach vorne, dann wäre ich wahrscheinlich, hätte ich nicht überleben können. Hinterher wurde mir dann wieder ganz deutlich bewusst, was es heißt. Plötzlich in einem Augenblick. Ja, gerade so schnell kann es gehen, dass der Herr kommt. Und liebe Freunde und Geschwister, ganz bestimmt ist es heute Morgen nicht meine Absicht, mit dieser Predigt irgendwelche Panik über die Wiederkunft unseres Herrn auszulösen. Doch vielleicht sollten wir uns auch einmal die Frage stellen, was würden wir oder was würdest du heute tun, wenn du wüsstest, dass der Herr Jesus in den nächsten 24 Stunden erscheinen würde? Vielleicht morgen um diese Zeit, 20 nach 11, kommt der Herr Jesus. Was würdest du heute noch alles tun? Und über die Nacht vielleicht? Oh, ich denke, das wäre für viele von uns, wahrscheinlich auch für mich, die 24 bewegungsreichsten Stunden unseres irdischen Lebens. Was würde man da nicht noch alles erledigen wollen? Was würde man da nicht noch alles in Ordnung bringen wollen? Wie würde man sich da noch auf den Herrn ausrichten wollen, dass man ja bereit ist? Vielleicht fällt dir ja jetzt sogar auf die Schnelle schon vieles ein, was du noch tun solltest, was nicht in Ordnung ist vor dem Herrn. Ob da noch irgendwo Sünden sind, wo man aufräumen muss. Oder Dinge, die nachher vielleicht andere nicht sehen sollten, wenn sie mal unsere Wohnung betrachten oder unsere Schränke durchsuchen. Oder ob da Unfrieden ist mit irgendwelchen Leuten. Oder ob die Bibel vielleicht zu Hause sogar verstaubt ist. Wie beschämend. Das können wir uns nicht leisten, liebe Geschwister. Wenn wir den Herrn vom Himmel her erwarten, dann müssen wir aufräumen in unserem Leben. Und es hat mit Heiligung zu tun und Reinigung. Und der Herr will seine Gemeinde geheiligt und gereinigt wissen. Gehen wir weiter und kommen wir zunächst zu der weiteren Aussage unseres Herrn Jesus. Nach siehe, ich komme bald mit der Entrückung, mein Lohn mit mir. Wir wissen gar nicht, was uns bevorsteht, wenn der Herr kommen wird. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Das kommt uns ja beinahe märchenhaft vor, wenn wir uns sowas vor Augen halten. Ich meine, das sind jetzt irdische Schätze. Aber auch es wird gesprochen von Gold und von Kronen, auch im Himmel. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen auch so vor, wie bei einem Arbeitgeber, der einem den entsprechenden Lohn geben will für das, was man tut. Die älteren Geschwister wissen es wahrscheinlich noch, dass vor einigen Jahren der Lohn allermeist in einer Lohntüte ausbezahlt wurde, bar ausbezahlt sogar. Das ist heute kaum noch der Fall. Meistens wird es überwiesen und vorher die Steuer abgezogen und die Sozialleistungen. Doch der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer am Monatsende und nach Abzügen der Steuer- und Sozialleistungen normalerweise einen Lohn. Frage: Gibt es bei dem Herrn Jesus auch solchen Lohn wie von einem Arbeitgeber? Entlohnung für geleistete Arbeit, können wir das so sehen? Nein, ich denke, da müssen wir etwas anders denken. Da müssen wir sehr verständig und behutsam umgehen. Weil Gott sieht jederzeit deine innere Motivation. Vor ihm zählt auch alles Beten und Flehen, auch alle Hingabe, alle Freuden, die wir vor ihm zum Ausdruck bringen. Man kann nicht nur sagen, wenn ich irgendein Werk getan habe oder irgendeinen Handschlag für ihn verübt habe, dass das nur zählt. Nein, da zählt auch das, was im stillen Kämmerlein läuft. Aber natürlich sollen wir uns auch für ihn einsetzen, auch gute Werke tun, unseren Körper darbringen als ein heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Unseren Leib und unsere Kraft für ihn einsetzen. Aber das ist nicht so ein Lohn, wie ein Arbeitnehmer von einem Arbeitgeber bekommt. Wir stehen ja mit dem Herrn Jesus in einem ganz anderen Bezug als zu einem Arbeitgeber. Denn wir sollen ihm aus Liebe dienen. Wenn wir ihn nicht lieben, dann haben unsere Werke wenig Sinn. Wir sollen ihm aus Liebe dienen, weil er uns erkauft und errettet hat. Und das ist eine ganz andere Motivation, als einfach für irgendwelchen Lohn zu dienen. Vielleicht liebst du deinen Arbeitgeber nicht, aber du arbeitest trotzdem für ihn. Bedenken wir hierbei, grundlegend haben wir bei unserem Herrn Jesus überhaupt keinen Anspruch auf Lohn. Oder würdest du sagen, mir steht das oder jenes im Himmel zu, wenn ich zu ihm komme? Paulus konnte sagen, fortan steht mir die Krone der Gerechtigkeit bereit. Er hatte diese Gewissheit. Aber können wir das sagen? Wir hoffen es, dass der Herr uns Lohn zukommen lassen kann, trotz allem Versagen. Aber grundlegend haben wir bei unserem Herrn Jesus überhaupt keinen Anspruch auf Lohn. Warum nicht? Weil wir es ihm einfach schuldig sind, zu dienen. Weil er aus Liebe sein Leben für dich und für mich am Kreuz gelassen hat. Weil er dich für so hoch geachtet hat, dass er sich nicht zu schade war, sich ans Kreuz schlagen zu lassen und dort sein Blut für dich und für mich zu vergießen. Welch eine Retterliebe. Welch eine Heilandsliebe. Welch eine ewige Erlösung für dich und für mich. Sind wir es ihm da nicht schuldig, ihm allein aus Liebe und Dankbarkeit zu dienen? Ihm unser Leben darzureichen, der für uns das Leben gelassen hat. Frage: Können wir jemals genug für den Herrn Jesus tun? Können wir jemals genug für den König der Könige, für den Herrn aller Herren tun? Ganz bestimmt nicht. Und von einem reinen Lohndenken sollten wir hierbei entsprechend Abstand nehmen. Und doch spricht der Herr Jesus fortwährend in seinem Wort, auch in seinen Botschaften, immer wieder den Lohn an. Ich komme bald und mein Lohn mit mir, da hängt doch der Lohn dran. Er, unser Herr, möchte seine Kinder belohnen, aber er kann eben auch nur entsprechend lohnen, wenn wir uns entsprechend ihm zur Verfügung stellen. Wenn wir entsprechend auch ein Leben mit ihm führen. Sonst kann unsere Krone tatsächlich verloren gehen. Und er, unser Herr, der möchte uns in vielfacher Weise, was wir heute für ihn leben und tun, zurückerstatten. Er lässt sich nichts schenken. So hat auch mal jemand gesagt, was du dem Herrn auch hier auf Erden in Silber gibst, das gibt er dir in Gold zurück. Deswegen gar keine Frage, unser Herr ist ein Ehrenmann. Er ist ein Edelmann. Er lässt sich nichts nehmen. Er lässt sich aber auch nichts schenken. Er, unser Herr, möchte uns das himmlische Erbe geben. Er hat es bereit für dich und für mich. Und bedenken wir hierbei, wir haben es mit keinem armen Herrn zu tun. Nein, wir haben einen unendlich reichen Herrn. Ihm gehört Himmel und Erde und alles, was darinnen ist. Momentan ist es unter Fremdherrschaft, aber alles gehört unserem Herrn. Interessant, dass wenn man in den Grundtext hineinschaut, mein Lohn mit mir, da heißt es vielmehr nach dem griechischen Grundwort Belohnung. Meine Belohnung mit mir. Vielleicht fällt es uns etwas leichter, wenn wir an eine Belohnung denken. Belohnung ist etwas anderes als nur ein Lohn. Eine Belohnung für unseren Wandel mit ihm. Eine Belohnung für unser Handeln, Tun und Denken. Nun, die Bibel, wie schon gesagt, sie spricht nicht umsonst von Kronen, von Siegeskränzen, von allerlei Schätzen, die es im Himmel gibt. Und genau das ist das Bild von Belohnung oder auch von Ehrung, wo der Herr uns auch damit ehren möchte, auch mit dieser Belohnung. Denken wir hierbei einmal ganz praktisch in unser persönliches Leben. Was würdest du tun, wenn dir jemand fortwährend irgendetwas Gutes tut? Wenn dir jemand im Alltag behilflich ist oder wenn er sich um dich sorgt? Sicherlich wirst du nicht auf die Idee kommen, so jemandem einen Arbeitslohn zu erstatten. Ach, da, ich bezahle dich ja für das, was du tust. Manche Geschwister, die meinen auch, sie könnten andere Geschwister mit Geld bezahlen und ausgleichen, meinen, dann wären sie im Reinen. Aber das ist fatal, wenn es aus Liebe getan wird. Sicherlich kann man auch mal ein Geld weitergeben. Aber vielmehr wird man doch zunächst mal um ein Dankeschön nicht herumkommen und sagen, ich danke dir, dass du das für mich getan hast. Danke, dass du dich für mich einsetzt, in dem Herrn, und dass du es für den Herrn tust. Und gerne wird man dann auch bereit sein, vielleicht zu entsprechender Zeit mal ein Geschenk als Anerkennung oder Belohnung weiterzureichen. Ist es nicht unter Ehepartnern ähnlich? Wisst es denn, wenn die Frau einem Ehemann eine gute Gehilfin ist? Wird dann der Mann der Frau einen Arbeitslohn für ihre Hilfe geben? Da kriegst du mal 500 Euro, dann bin ich aus dem Schneider. Das wäre die komische Sache. Hoffentlich nicht. Das wäre sehr merkwürdig. Ja, das wäre eine kaltblütige Ehe. Und genauso macht es der Herr mit uns auch nicht. Sondern der Mann wird normalerweise seiner Frau Liebe in Dankbarkeit erweisen. Danke, dass du das getan hast. Danke, dass du mir da und dort hilfst. Vielleicht auch gelegentlich mal eine Aufmerksamkeit oder ein Geschenk als Belohnung für ihre liebevolle Hilfe darreichen. Das zeigt Wertschätzung, das ist anders als ein Lohn. Stellen wir uns nun die Frage, wie wird das bei unserem Herrn Jesus und seiner Braut der Gemeinde sein? Wird er denen, die ihm aus Liebe und Dankbarkeit dienen, die seine Gebote befolgen, keine Anerkennung und keine Belohnung zuteil werden lassen? Oh doch, das haben wir jetzt schon gehört, ganz bestimmt wird er Anerkennung und Belohnung zuteil werden lassen. Und Gottes Wort spricht viel von solcher Belohnung, ohne es zu verheimlichen. Manche Geschwister, die sagen, oh, von Lohn darf man nicht sprechen, da darf man uns nichts einbilden oder so. Aber warum sagt es der Herr Jesus fortwährend? Hab Acht, dass du deinen Lohn nicht verlierst. Wenn ihr da mal nur einmal bei Gelegenheit Matthäus Kapitel 6 lest in der Bergpredigt, da wundert man sich, wie oft der Herr Jesus auf den Lohn und auf die richtige Motivation zu sprechen kommt. Auch kein Heuchler sein natürlich, sonst hast du deinen Lohn auch dahin. Denn bei verkehrter Motivation oder bei Selbstdarstellung kann der Lohn auch tatsächlich verloren gehen. Aber interessant ist es grundlegend, dass uns der Herr Jesus belohnen möchte, wenn wir um seinetwillen Einsatz bringen, wenn wir uns ihm hingeben oder wenn wir sogar um seinetwillen geschmäht und verfolgt werden. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch allerlei Arges wider euch reden um meinetwillen. Freuet euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Wenn ich natürlich nicht so konsequent mit ihm gehe und auch nicht das tue, was er sagt und ihm auch nicht gehorche, in vielen Situationen, und wenn es nur um die Taufe geht, ich möchte es auch an dieser Stelle ansprechen, warum sollen mich die Leute dann verleumden? Warum sollen sie was gegen mich haben? Warum sollen sie nicht mich schmähen? Die werden sich freuen, wenn ich nicht das tue, was der Herr sagt. Aber dann wirst du auch keinen Lohn im Himmel haben. Oder was sagt der Herr, wenn jemand bereit ist, alles zu verlassen und um seinetwillen in die Mission zu gehen? Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen verlassen hat, der nicht hundertfältig empfinge, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Oh, der Lohn ist groß. Viele Stellen könnten wir noch aufschlagen. Also denke daran, dem Herrn Jesus zu dienen, das ist überaus lohnenswert. Denn wir sind sehr dankbar, dass wir einen wunderbaren Herrn haben. Wie sehr möchte dich dieser Herr mit seinem Lohn beschenken. Stelle dich auf seine Verheißungen. Folge ihm nach. Diene ihm gern. Das hat natürlich auch mit Treue im Geringsten zu tun. Was denkst du, wenn einmal der Augenblick kommt und es in die Herrlichkeit des Herrn geht und der Herr Jesus zu dir von Angesicht zu Angesicht sagen kann: Gut, du brav und treuer Knecht, vielleicht legt er seine Hand auf deine Schulter, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Das wäre gewaltig. Doch genau das hat der Herr Jesus vor mit dir und mit mir. Kommen wir noch zu einem dritten und letzten Punkt. Erstens, siehe, ich komme bald. Zweitens, mein Lohn mit mir. Und drittens, sei bereit. Wir hatten die baldige Wiederkunft des Herrn angesprochen. Wir hatten den Lohn angesprochen. Und beim dritten Punkt wollen wir nochmals auf die persönliche Bereitschaft eingehen. Ich denke, ich habe es mal irgendwann neulich mal erwähnt oder mal bei Einzelnen erwähnt. Auch gerade dieses Ehepaar aus Spanien, das mir jetzt schon mehrfach telefoniert hat. Und da bestätigte mir dieses Ehepaar am Telefon: Reinhold, wir haben hier in Spanien ganz real für die Entrückung vorgesorgt. Wir haben uns ganz real für die Entrückung vorbereitet. Da habe ich gesagt, ja, wie habt ihr denn das gemacht? Ja, fortwährend sagen wir es auch unserer Nachbarin. Und unsere Nachbarin, die will sich bisher immer noch nicht bekehren. Aber wir sagen es einfach, dass wir eines Tages einfach weg sind. Dann sind wir nicht mehr da. Und wenn wir nicht mehr da sind, dann weiß sie heute schon, dass wir dann vom Herrn abgeholt worden sind in der Entrückung. Und deshalb sagten sie zur Nachbarin: Wenn sie dann weg sind, wenn der Herr sie geholt hat, dann soll sie doch bitte ins Haus hineingehen und da wird der Schlüssel dann liegen, da oben am Fensterbrett, und dann soll sie doch bitte ins Haus hineingehen und da liegt da und dort ein Geldbetrag bereit, dass sie dann die Tiere des Hauses versorgen kann oder wenn nötig auch sogar einschläfern kann. Also sie haben für alles vorgesorgt und auch für ihren ganzen Hausrat. Ich war verblüfft, als ich das gehört habe. Aber so real mit der Entrückung zu rechnen, auch seine Nachbarn darauf aufmerksam zu machen. Oh, das sollten wir auch tun. Vielleicht sollten wir unser Umfeld tatsächlich mehr darauf aufmerksam machen. Hey, eines Tages sind wir nicht mehr da. Dann weißt du, der Herr Jesus hat uns geholt. Dann sind wir dort, wo wir hingehören. Dann hat sich Gottes Wort erfüllt mit dem, was wir schon jetzt so lange warten. Doch vielleicht sollten wir uns wirklich mal ernstlich hinsetzen und uns fragen: Was möchte ich bis zur Entrückung erledigt haben? Wie soll mein Heim angetroffen werden, wenn ich nicht mehr da bin? Wie kann ich ein Zeugnis sein für die Hinterbliebenen? Was muss in meinem Leben oder in meinem Umfeld noch bereinigt oder aufgeräumt werden? Vielleicht sollten wir heute damit anfangen, denn nachher haben wir keine Möglichkeit mehr, doch irgendetwas zu verändern. Vielleicht mag es auch für den einen oder anderen ein schmerzlicher Gedanke sein. Habe ich mit allen Menschen Frieden? Oder sollte ich mich noch mit jemandem versöhnen? Sollte ich noch irgendwo Frieden schaffen? Muss ich noch von irgendwelchen Sünden den Abschied nehmen? Oder wo bin ich dem Werk nicht nachgekommen, das der Herr für mich bereitet hat? Wo versündige ich mich fortwährend auch mit Dingen, die ich nicht tue und die der Herr von mir will? Also Unterlassungssünden. Vielleicht ein gutes Werk, das der Herr schon lange für mich bereitet hat und ich tue es einfach nicht. Vielleicht einem anderen Menschen helfen, ihn unterstützen oder jemandem das Evangelium sagen. Vielleicht habe ich auch meine Berufung vor dem Herrn nicht wahrgenommen, in der er mich fortwährend haben wollte. Oder habe meine Gaben nicht eingesetzt. Schlimm, wenn man es eines Tages sagen muss: Ich habe sie begraben, dass sie nicht verloren gehen. Ja, manches Mal fangen wir so vieles an. Wir haben Gedanken, wir haben Ideen und vielleicht auch einen guten Willen und bringen es nicht so richtig zur Ausführung. Wilhelm Busch, der bekannte Evangelist, der hat in einem seiner vielen Bücher eine Begebenheit aus dem Dritten Reich niedergeschrieben. Und er schreibt: In der Zeit des Dritten Reiches saßen wir in einer Sitzung. Unsere Mappen und viele Papiere lagen auf dem Tisch, also unter Gläubigen. Und auf einmal sprang die Tür auf. Ein paar Männer erschienen und riefen streng: Geheime Staatspolizei! Alle aufstehen und an die Wand stellen. Und alle Papiere und alle Mappen liegen lassen. Und da sagt Wilhelm Busch, da hätte manch einer noch gerne noch dieses oder jenes versteckt oder geordnet, was die Gestasi nicht wissen sollte. Aber das ging nun nicht mehr. Und weiter sagt Wilhelm Busch, so wird es bei der Wiederkunft Jesus sein. Lasst uns deshalb heute noch unser Leben ordnen. Lasst uns Frieden machen, wo wir Streit haben. Lasst uns um Vergebung bitten, wo es Not tut. Lasst uns Bindungen zerreißen, die Gott nicht gefallen. Lasst uns wachen und im Lichte wandeln. Darum wird uns sein Licht nicht erschrecken. Also dann wird uns sein Licht nicht erschrecken. Dann dürfen wir uns freuen, wenn er kommt. Soweit Wilhelm Busch. Ja, und wie gut ist es, wenn man dem Herrn konsequent nachfolgt und ihm in der täglichen Aufnahme des Kreuzes in Selbstverleugnung mit einem reinen Herzen und guten Gewissen dient. Da werden wir uns tatsächlich auf seine Wiederkunft freuen. Petrus sagt dann in seinen Briefen, im ersten Petrusbrief: Unser Glaube muss sich hier auf Erden bewähren. Und wenn der Herr Jesus kommt, was soll dann der Glaube tun? Dann soll er Lob, Preis und Ehre davon tragen. Oh, das wäre toll, das bei jedem von uns geschehen würde. Dass der Glaube da ist und des Menschen schon sagt, auch wird er diesen Glauben finden, wann er wiederkommen wird. Und dieser Glaube soll sich bewähren auf Erden und er soll Lob, Preis und Ehre davon tragen. Und dann werden wir uns mit unaussprechlicher Freude freuen, wenn wir den Herrn Jesus sehen, den wir heute noch nicht gesehen haben, und doch an ihn glauben und ihn lieben, hoffentlich. Nach 1. Petrus 1, Vers 7 und 8. Wir hatten uns 3 Punkte angesehen. Siehe, ich komme bald, mein Lohn mit mir, und sei bereit. Ich möchte uns heute alle ganz real dazu aufrufen: Rechne mit der jederzeitigen Wiederkunft deines Herrn. Ordne dein Leben und strecke dich nach der Wiederkunft des Herrn aus. Siehe, ich komme bald. Das Thema der Predigt hieß: Bist du bereit? Fragezeichen. Offenbarung 22, Vers 20. Es spricht, der dieses bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen, komm Herr Jesus. Vers 21. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen Heiligen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns immer wieder wachrüttelst. Und du weißt, wo wir am Schlafen sind. Du weißt, wo wir andere Dinge für wichtiger achten in diesem Leben als dich, als die Hingabe an dich, als dein Wort und auch als deine Wiederkunft. Du siehst auch, wie schnell das auch aus unseren Augen wieder entflieht, wenn man in den Alltag kommt. Aber wir bitten dich, Herr, dass du uns diese Worte im Gedächtnis und auch im Herzen bewahrst, dass wir jeden Tag daran denken: Du, Herr Jesus, kommst bald, und dass wir uns bereit machen auf deine Wiederkunft. O Herr, wir möchten dir mit Freuden begegnen. Es wäre traurig, wenn wir wirklich überrascht werden und nicht bereit sind auf deine Wiederkunft, sogar mit Sünden beschämt sind vor dir. Deswegen möchten wir beten, Herr, hilf uns, in wirklicher Heiligung und Reinigung zu leben, darin zu wachsen, uns an der Gottseligkeit zu freuen und dich wirklich vom Himmel her zu erwarten. Das soll unser Ziel sein und darauf möchten wir uns ausrichten. Und das ist lebendiges Christentum. Haltest du bei uns im Gedächtnis und im Herzen. Wir preisen dich in deinem Namen und möchten es aussprechen. Komme du bald, Herr Jesus. Amen.